Ich finde, warum machen wir anderen Menschen nicht viel mehr Mut, das Leben zu leben, was sie leben möchten? Und ich hatte diesen Titel 25 letzte Sommer, ja. Den hatte ich ganz lange in mir. Jemand sagte, uns bleiben noch 25 letzte Sommer.
Was war der Moment, wo du für dich gespürt hast, du möchtest aussteigen aus deinem bis dahin gehenden Job? Weil du warst ja sehr erfolgreich beruflich. Und wo warst du in dem Moment, wo du wusstest, du wirst aus diesem Beruf rausgehen, du wirst ein Buch schreiben?
Und dann habe ich gedacht, ich schreibe jetzt dieses Buch. Und das war so erstaunlich, dass die meisten haben mir eigentlich sozusagen ihre Sorgen übergeholfen, mich gesagt, willst du das wirklich machen? Jetzt bin ich 50 und ich zeige meinen Kindern, dass man noch mal was anderes machen kann. Ich zeige meinen Kindern, dass ich jetzt Ängste habe, wie es weitergeht, dass ich auch unsicher bin, nachdem ich immer der Vater war, der viele Mitarbeiter hatte. Ich zeige ihnen, ich beginne mit 50 nochmal neu, weil ich glaube, sonst hätten sie einen Vater gehabt, der mit 65 immer noch telefonierend zu Hause rumläuft. Und ich glaube, dann hätten sie vielleicht irgendwann gesagt, für mich hättest du das alles gar nicht tun müssen.
Hallo, so schön, dass du da bist, hier beim Podcast Happy, Holy and Confident, dein Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marlina Seiler und ich nehme dich hier in diesem Podcast mit in meine Welt. Wir reden über Spiritualität, natürlich. Wir reden über persönliche Weiterentwicklung. Ich rede mit unfassbar tollen Menschen, die einfach unglaubliche Geschichten haben, die Experten sind auf ihren Gebieten. Und immer, worum es hier geht in diesem Podcast, ist, wie kannst du in deine Kraft kommen? Wie kannst du vielleicht einen Perspektivwechsel bekommen? Wie kannst du, wenn du gerade das Gefühl hast, es geht nicht weiter, Hoffnung schöpfen? Also hier ist quasi dein Ort zum Aufladen, zum Ankommen, zum Entspannen, zum Lachen. Und ja, dass wir einfach eine wundervolle Zeit miteinander haben. Also schön, dass du da bist. Ich freue mich so sehr, lieber Stefan, dass wir es geschafft haben und du hier bist im Podcast. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Liebe Laura, vielen Dank für die Einladung. Ich habe es vorhin schon gesagt, ich wäre jetzt viel lieber bei dir im Studio und würde auf deinem Sofa sitzen. Jetzt sind wir so verbunden miteinander. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Du hast ja ein sehr, oder ich sag's mal anders. Als ich deinen Lebenslauf gelesen habe, war ich so, ja, der Mann hat auf jeden Fall ordentlich was abgerissen so in seinem Leben. Du bist ja wirklich, wenn man es jetzt mal so rein objektiv von außen betrachten würde, so komplett einmal die Karriereleiter hochgestiegen und machst jetzt aber was ganz anderes. Und während ich deinen Lebenslauf oder das Briefing auch bekommen habe und das durchgelesen habe und ich kenne ja dein Buch natürlich, fand ich so spannend, weil die Frage, die mir kam, als die erste Frage, die mir kam, ist, warum machen wir das eigentlich, wir Menschen, dass wir unser Leben so sehr immer auf den nächsten Karriereschritt fokussieren? Weil gefühlt ist das ja ein schon so ein sehr westliches Weltbild, glaube ich auch, dem viele Menschen ja folgen. Dieses, okay, wenn ich in dieser Position bin, wenn ich in der Position bin, wenn ich in der Position bin, dann habe ich es geschafft, dann bin ich irgendwie was wert. War das bei dir auch so? Und was würdest du sagen, was ist es in uns, das uns da vielleicht auch in diesem Hamsterrad so drin sein lässt und uns immer hoffen lässt, dass hinter der nächsten Tür, das dann die goldene Möhre. Und wenn ich die gegessen habe, dann bin ich satt, so ungefähr.
Ja, also Laura, die Frage, das ist eine gute Frage. Ich muss mal einmal sagen, also ich habe im Ruhrgebiet Abitur gemacht und dann gab es die Möglichkeit, ich fange an zu studieren oder ich arbeite gleich los. Und ich muss sagen, ich wollte entweder Buchhändler werden oder Journalist. Das war immer so mein Thema. Also es sollte sich immer um das geschriebene Wort oder Bücher drehen. Und dann wurde ich durch einen Zufall mit 18 auf der Journalistenschule genommen, wo man normalerweise studiert haben musste. Und ich war der Einzige, den sie sozusagen einnahmen, sie immer mit ohne Studium. Und dann bin ich sozusagen mit 18 bei Axel Springer auf der Journalistenschule genommen worden. Und ich muss sagen, es war damals einfach so, ich bin so dieser Jahrgang, wo eigentlich gesagt wurde, es wird niemand gesucht. Ja, man braucht einen gar nicht sozusagen. Es gibt genug Lehrer und es gibt alles. Und ich hatte damals das Gefühl, ich muss jetzt richtig was tun, um da reinzukommen. Und ich hatte so eine unfassbare Leidenschaft für den Journalismus. Ich wollte, also als ich so 14, 15, 16 war, haben andere Kinder oder Jugendliche vielleicht ihr Geld, weiß ich nicht, in Turnschuhe getragen oder irgendwo. Und ich habe damals schon Tempo, Vogue, Die Zeit, Architektur und Wohnen. Schön. Ich habe mein ganzes Geld in Zeitschriften getragen, weil ich habe nichts lieber gehabt, als zu sitzen und zu lesen. Ja. Und dann bin ich so da rein. Und ich weiß noch heute, als ich so in den Journalismus rein bin, ich konnte am Anfang überhaupt gar nicht schlafen, weil ich so aufregend fand, dass ich aus dem Ruhrgebiet komme und plötzlich in Hamburg bin und man gibt mir die Gelegenheit mitzumachen. Und es ging mir wirklich überhaupt nicht darum, Karriere zu machen, sondern ich fand es schon unglaublich, dass ich eine Redaktion von innen erleben durfte. So. Und ich glaube, diese Freude hat mich unglaublich getragen, dass ich wirklich was gefunden habe, was mir unglaublich Freude macht. Und gleichzeitig, dass ich dabei sein durfte, weil als ich im Berufsinformationszentrum in Hagen war damals, wusste ich, da sagt jeder, Journalist wirst du niemals, die suchen gar keinen. So. Und plötzlich war ich mittendrin. Und dann ist es ja so, wie du sagst, ich weiß gar nicht, ob alle immer Karriere machen. Ich glaube, dann entscheidet man es komischerweise ja gar nicht selber, wie es weitergeht. Habe ich irgendwann begriffen, sondern man wird entweder von jemandem gesehen, der sagt, kannst du dir das vorstellen oder nicht, weil man irgendwann ist es ja gar nicht mehr die eigene Entscheidung, die nächsten Schritte zu machen, sondern jemand anderes muss einem was anbieten. So. Und ich war immer jemand, ich fand es aufregend. Ich fand es irgendwie aufregend, das Nächste zu machen. Und dann ist man ja so in dem Rush-Hour des Lebens zwischen 30 und 50, dann kommt man beruflich weiter, man gründet eine Familie, man hat all diese Themen. Und ich glaube, was man nicht macht, ist richtig innehalten, um zu überlegen, ist das, was man gerade macht, das, was man immer machen wollte. Ja, ich bin ja irgendwann vom Journalist ins Management gewechselt. Das ist dann ein ganz anderer Beruf geworden plötzlich. Und von da her glaube ich, die wenigsten Entscheidungen trifft man alleine und bewusst. Ich glaube, die meisten werden herangetragen. Und ich glaube, dann muss man einmal immer innehalten, um zu überlegen, ob man das möchte. Und ich war immer jemanden, dem man sozusagen Liebe gegen Leistung, ja. Also ich fand immer, so war ich erzogen. Also ich wusste immer, Leistung gibt was zurück. Und ich glaube, nach diesem Prinzip, also der Freude, aber auch Liebe gegen Leistung, das waren, glaube ich, so meine beiden motivierenden Punkte, warum ich es so gemacht habe.
Total schön. Ich habe gerade eine Erinnerung gehabt. Ich weiß noch, wir waren auch, ich glaube, in der 9. Klasse oder so, waren wir auch, wie hattest du das vorhin genannt, in Hagen, das Berufszentrum?
Ja,
oder wie?
Man ging in der 12., glaube ich, gemeinsam mit der Klasse ins Berufsinformationszentrum.
Genau.
BITS, das hieß BITS und ich weiß noch, es war in Hagen. Genau. Und da musste man so eintippen in so einen Computer und dann fliegen dir einen so Berufe vor. Und ich weiß noch, und es war immer, wird nicht gesucht, wird nicht gebraucht, hat keinen Sinn. Und das hat mir ehrlich gesagt Angst gemacht, weil ich dachte, ich war jetzt nicht echt, ich war so ein schlechter Schüler. Ja. Und ich dachte, was soll denn damit aus mir werden? Also ich hatte nicht das Gefühl, wie heute die Welt steht mir offen. Ich hatte eher das Gefühl, keiner wartet auf mich.
Und es ist so spannend, weil ich kann mich noch so genau an diesen Tag erinnern, wo wir nämlich auch mit der Schule im BITS waren.
Wo war das
eben? Ich kann mich Minden tatsächlich. Und ich kann mich noch daran erinnern, an diesen Computer, genau wie du sagst, wo man dann ja was ausfüllt, was so die eigenen Stärken und Interessen sind. Und ich kann mich auch wie bei dir daran erinnern, dass bei mir nur Berufe rauskamen, wo eigentlich dann klar war, eigentlich kann ich mich theoretisch direkt arbeitslos melden, weil nichts, was ich kann, wird gebraucht, in Anführungsstrichen. Und ich glaube, eins der wichtigsten Dinge, die ich kurz mal herauskristallisieren würde an der Stelle, ist, dass wenn man jetzt deine Biografie anguckt, meine Biografie anguckt und auch natürlich viele andere Biografien angucken von Menschen, denen gesagt wurde, mit dem, was du kannst oder mit dem, was du bist, das wird nicht gebraucht. Das ist, ich glaube, das Wichtigste im Leben ist, auf diese Dinge nicht zu hören, wenn einem jemand das sagt. Und manchmal kriegt man das ja auch später gesagt im Leben. Oder vielleicht auch jemand, der gerade zuhört, ist vielleicht an so einem Punkt, wo die Person in sich eigentlich genau spürt, wo es hingeht, aber alles im Außen sagt, ja, das wird nicht gebraucht, das gibt es nicht. Ich glaube, in dem Moment, und das zeigt ja deine Biografie, das zeigt meine Biografie, das zeigen tausende von anderen Biografien, in dem Moment, wo du voller Begeisterung, voller Leidenschaft, voller auch der Willingness, also so dieser Bereitschaft bist, natürlich was dafür zu tun. Ja, also wirklich auch was dafür zu tun, dich dahinzustellen, loszugehen, dich zu bewerben. Du hast dich beworben, du bist ja losgegangen. Ich glaube, dann findet sich immer ein Weg, und du kennst ja bestimmt, was ist das, ich glaube, von Paulo Coelho im Alchemisten, dass, ne, in dem Moment, wo wir uns für unseren Weg entscheiden, the entire universe conspires in helping us. Also das in dem Moment ist wie das Universum, das dann ist so, okay, komm, wir helfen, weil einfach diese Klarheit da ist für den eigenen Seelenweg, sag ich mal. Deswegen, es ist so, ich kann mich gerade so krass an diesen Moment erinnern. Deswegen danke, dass du das gesagt hast, und danke wahrscheinlich an uns beide, dass wir nicht drauf gehört haben.
Und weißt du was, Laura? Das ist mir dann jetzt nochmal passiert vor 2 Jahren, als ich sozusagen meine berufliche Situation geändert habe und der tiefe Wunsch in mir war, ein Buch zu schreiben, ja, war es wieder so. Ja, ich habe gemerkt, also die meisten um einen rum überschütten einen ja eher mit Sorge. Also ich war dann sozusagen beruflich ja, egal, nach außen gesehen erfolgreich. Ja, und dann habe ich gedacht, ich schreibe jetzt dieses Buch. Und das war so erstaunlich, dass die meisten haben mir eigentlich sozusagen ihre Sorgen übergehäuft und mich gesagt, willst du das wirklich machen? Weißt du nicht, wie viele Bücher pro Jahr auf den Markt kommen? Du hast noch nie ein Buch geschrieben. Du hast doch einen guten Job. Ja, und das habe ich gemerkt, 2 Sachen. Also das ist unglaublich wenige, die gesagt haben, dann mach das doch. Ja, weil ich habe 2 Kinder, meine Frau, alles so. Und dann habe ich mich folgendermaßen entschieden. Also ich hatte Gott sei Dank das Glück mit meiner Familie, meiner Frau, meine Kinder, die das super fanden. Und ich habe mir dann sozusagen 3, 4 Freunde um mich herum gesucht, von denen ich wusste, die sind eher dafür, dass ich es tue. Und ich habe mich dann ganz viel Zeit mit denen beschäftigt, die gesagt haben, weißt du was, wenn du es jetzt nicht machst mit 50, wirst du dieses Buch nicht mehr schreiben mit 60. Und dann haben die immer diesen schönen Satz gesagt, was soll schon passieren? Also was soll passieren? Es klappt nicht. Also, aber was soll denn passieren? Und warum, bis hierhin hast du es doch auch geschafft. Du hast nicht studiert und hast diesen Berufsweg geschafft. Warum sollst du nicht auch ein Buch schreiben und guck, wo es hin sich trägt? Und heute, gestern Abend hatte ich eine ganz schöne Lesung, ich habe gelesen, 40 Millionen Deutsche würden gerne ein Buch schreiben. Ja, stand vor kurzem, 40 Millionen Deutsche. Ich glaube, auch wenn man signiert, die Bücher kommen, ganz viele Menschen, die sagen, meine Lebensgeschichte müsste ich auch mal aufschreiben. Und ich sage heute immer, ich glaube, man wird nicht Konzertpianist, wenn man nicht anfängt, mit 5, 6, 7 früh zu üben. Es gibt Sachen. Aber wenn ich sage, wissen Sie was, schreiben Sie Ihr Buch, malen Sie Ihr Bild. Ja, eine Frage der Chemie, dieses schöne Buch, die Frau ist, glaube ich, Mitte 60 gewesen, Bonnie Garmes, ihr erster Roman. Die Flusskrebs hat die Frau, glaube ich, mit Mitte 70 geschrieben. Und die meisten sagen einem, du, wenn du noch nie geschrieben hast, lass es. Ich sage heute genau das Gleiche, was du sagst. Wenn das dein Weg ist, ja, wer sagt dir eigentlich, dass du es nicht schaffen kannst? Die Wahrscheinlichkeit, dass all das gelingt, die ist irgendwo. Aber ich finde, warum machen wir anderen Menschen nicht viel mehr Mut, das Leben zu leben, was sie leben möchten? Und diese äußeren Rahmen, dass man wirtschaftlich vorankommen muss, dass man die Miete bezahlen muss, das hat man ja sowieso in sich, wovor man Sorgen hat. Und ich versuche heute wirklich alle zu ermutigen, zu sagen, ich bin eher auf der Seite, versuch es. Leg es los, mit allen Konsequenzen, die dazugehören. Aber ich habe trotzdem gemerkt, als ich raus bin, ja, war immer die erste Frage, was machst du eigentlich jetzt? Und es war nie die Frage, wie geht's dir? Was hast du vor? Es war immer diese, was machst du jetzt? Und das bezog sich nur auf den Job. Ja, die wenigsten haben ja gesagt, wie geht's deiner Frau? Wie geht's dir? Ach, wie schön, dass ihr immer noch so glücklich verheiratet seid. Ja, es drehte sich so um den Job und dann eigentlich immer die Frage, was ist der nächste Schritt? Und ich fand das mit 50 nochmal spannend, dass es eigentlich so war wie mit 18, dass die Türen erstmal von allen Seiten wie verschlossen klangen und ich trotzdem irgendwie dachte, ich möchte das machen. Und ich hätte es, glaube ich, nicht geschafft, wenn ich nicht eine Familie gehabt hätte, die mir gesagt hat, Papa, los, das kannst du. Ich glaube, wenn man mir Sorgen gemacht hätte, ich weiß gar nicht, ob ich den Mut gehabt hätte, diesen Schritt mit 50 doch nochmal zu gehen, einfach zu sagen, jetzt schreibe ich auch ein Buch.
So schön, danke fürs Teilen. Und ich kann mich noch so genau an den Moment erinnern, denn uns beide verbindet ja auch ein ganz besonderer Mensch, nämlich Ricarda, deine Verlegerin, die meine Bücher ja auch verlegt hat. Und ich habe mich mit Ricarda vor, wann war das denn? Das muss vor knapp, glaube ich, einem Jahr gewesen sein, habe ich mich mit ihr zum Essen getroffen. Und dann hat sie mir von dir erzählt und meinte, ich habe so einen tollen neuen Autor und der hat das Buch 25 letzten Sommer geschrieben und es ist so toll. Und sie hat mir davon erzählt und dann hat sie es mir, ich glaube, einen Monat später zugeschickt. Und ich finde es so schön, weil für mich, es gibt ja immer so diese Full-Circle-Moments, dass wir jetzt hier irgendwie miteinander sitzen und darüber sprechen. Und an der Stelle einfach auch wirklich von Herzen herzlichen Glückwunsch zu dem unglaublichen Erfolg von dem Buch. Weil, ne, ich meine, es ist das erste Buch, was du geschrieben hast. Es ist ja komplett durch die Decke gegangen. Und das, ich möchte das einfach nur anerkennen, wirklich herzlichen Glückwunsch. Es ist so toll und so schön und es ist so ein wundervolles Buch. Und ich bin so froh, dass du es geschrieben hast. Weil ich, ne, genau wie du sagst, ich glaube, in jedem Menschen stecken so viele Geschichten, so viele Ideen, so viele Erzählungen. Und es gibt ja dieses Bild, dass der reichste Ort der Welt der Friedhof ist, weil dort die meisten Träume begraben liegen von Menschen, die nie für ihre Träume losgegangen sind. Und ich habe mir irgendwann auch in meinem Leben gesagt, ich will nicht, dass ich irgendwann auf einem Friedhof liege und all meine Träume noch in mir sind, sondern ich will die ja leben, die wollen ja raus. Die sind ja irgendwie da, um erlebt zu werden. Also ich sehe mich eigentlich eher so ein bisschen wie, oder alle Menschen eigentlich so ein bisschen wie so eine Art, dass wir eigentlich die Instrumente von unseren Träumen sind. Ja, unser Job ist eigentlich sozusagen, die Träume lebendig werden zu lassen, die zu uns kommen. Mhm. Und deswegen wirklich herzlichen Glückwunsch. Danke, dass du dieses wahnsinnig tolle Buch geschrieben hast. Vielleicht kannst du uns noch mal kurz mitnehmen. Was war der Moment, wo du für dich gespürt hast, du möchtest aussteigen aus deinem bis dahin gehenden Job? Weil du warst ja sehr erfolgreich beruflich und du hast ja wirklich so dieses, eigentlich, ne, das Leben dann wahrscheinlich gelebt, wo jeder sagen würde so, wow, ist ja unglaublich, der Stefan, der Top-Manager, so. Wo warst du in dem Moment, wo du wusstest, du wirst aus diesem Beruf rausgehen, du wirst ein Buch schreiben? Was waren die ersten Gedanken, die dazu kamen? Was waren auch die inneren Stimmen vielleicht, die gesagt haben, das kannst du ja nicht machen? Das wie, nimm mich da mal bitte mit in diesen Moment, in diesen Tag, weil ich finde es so spannend, weil ich finde, in diesen Momenten entscheiden wir ja über unser eigenes Schicksal. Das ist der Moment, wo wir sagen ja oder nein. Und du hast dich für ja entschieden und ich würde gerne mit dir einmal da reingehen, wie du das gemacht hast, dass es ein ja wurde.
Ja. Ich kann mich ganz genau daran erinnern, weil es war in dem Raum, in dem ich gerade sitze.
Wow.
Es war Sommer 2022. Wir haben ein Ferienhaus auf dem Land. Also das ist schön, dass wir das haben dürfen. Und es ist ein Samstag und die Ferien von mir sind zu Ende. Ich hatte 14 Tage Urlaub, was ich nie länger hatte. Also ich hatte 14 Tage frei. Und ich war mit den Kindern und der Familie auf dem Land 14 Tage. Und es kommt eine Freundin meiner Frau zu Besuch, die ist Medizinerin und die klingelt Samstag und ich mache die Tür auf und die ist eine sehr direkte Person, sie kennt mich gut und sie guckt mich an und sagt, weißt du was, du siehst richtig scheiße aus, ich glaube, ich schreibe dich krank. So, ich hatte 14 Tage Urlaub gerade hinter mir, ich fühlte mich eigentlich gut, ich dachte, es wäre alles vernünftig und ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben nicht einen Tag gefehlt, ja, ich war immer da. Also krank sein war für mich gar kein Wert so. Und dann hat sie das gesagt und dann stehe ich Nachmittag hier in diesem Raum, in dem ich gerade bin und mein Sohn Leonard, 14, der kommt so in die Küche und ich stehe da so, es ist ein richtig schöner Sommertag und ich sage, du sag mal Leonard, die Svea hat gerade zu mir gesagt, dass ich mich so verändert hätte. Wie findest denn du das? Und er, man damals 14, und ich fand das immer gut, die Kinder zu fragen, ja. Und er sagt, du Papa, ja, du hast dich verändert. Und ich sag so, hä? Aber wie habe ich mich denn jetzt verändert? Was ist anders an mir? Er sagt, ja, du warst früher der lustigste Papa von allen. Du bist gar nicht mehr lustig.
Ja.
Und ich dachte mir, unter mir tut sich der Boden auf, weil ich wusste A gar nicht, dass er mich als immer so lustig wahrgenommen hat und fröhlich. Und ich hatte gar nicht gedacht, dass er mich jetzt als nicht mehr so fröhlich wahrnimmt. Und in dem Moment spürte ich sofort, dass er mich hatte. So, und er ist 14 damals gewesen. Und dann habe ich gesagt, woran merkst du das? Und sagt er, ja, du, also wenn man mit dir redet, du guckst immer durch einen durch. Also du hast immer so einen gläsernen Blick und man erzählt dir was und man weiß eigentlich, dass du einem gar nicht gedanklich folgen kannst gerade. So, du bist halt immer woanders mit den Gedanken. Und wenn du nicht denkst, dann telefonierst du. So.
Wow.
Und ich fühlte mich erwischt, so, gut erwischt. Und dann sagte ich ihm nur den Satz, das tut mir leid, wenn es so ist. Und dann hat mein Sohn gesagt, das muss dir für mich nicht leid tun, für dich tut's mir leid. Und und das war, glaube ich, das Gespräch, Laura, deswegen kann ich so gut erzählen, weil danach habe ich natürlich mit meiner Frau darüber lange gesprochen und ich wusste, jetzt muss ich was ändern. Ja, es war nur dieses Gespräch, ich weiß gar nicht, was passiert wäre, wenn dieses Gespräch nicht passiert hätte, weil er hat mich, also ich weiß gar nicht, ob mich jemand angesprochen hätte, in was für einem Zustand ich war. Ich fand mich gut drauf, ich fand mich präsent, aber ich wusste, wenn wir irgendwo sitzen, dass ich oft wirklich mit den Gedanken woanders war. Und ich konnte zum Beispiel immer vorlesen, damals haben wir gelesen viel, und ich konnte ganze Seiten von Büchern lesen, ohne dass ich wusste, worüber ich lese. Weil ich mit dem Kopf einfach, wenn man einen Job macht, den man mit Leidenschaft macht und der so im Fokus seines Lebens steht, ja, ich wollte das so, ich habe gar nichts zu bedauern, das war mein Leben. Aber man muss sagen, wenn man so Sachen richtig macht, dann kosten sie einen unglaublich viel Kapazitäten. Ja, und ich wollte die Sachen gut und richtig machen, also war ich geistig wirklich, ich war immer bei der Arbeit eigentlich. Und als mein Sohn mich aufmerksam machte, habe ich gar nicht gedacht, dass ich habe jetzt ganz viel falsch gemacht. Ich habe nur gedacht, ich muss es ändern, weil ich, wenn man weiß, dass man lustiger war und freier. Und dann habe ich mit meiner Frau ganz lange darüber gesprochen. Und weißt, was das Motivierendste war, es zu verändern für mich, war, dass ich ja finde, man kann ja Kinder nicht erziehen, indem man denen sagt, mach das und das so und so. Kinder gucken sich ja ab, wie man selber lebt, ja. Und man muss ja sozusagen das leben und dann entscheiden sie, ob sie es auch wollen. Und ich dachte, guck mal, jetzt bin ich 50 und ich zeige meinen Kindern, dass man noch mal was anderes machen kann. Ich zeige meinen Kindern, dass ich jetzt Ängste habe, wie es weitergeht, dass ich auch unsicher bin, nachdem ich immer der Vater war, der viele Mitarbeiter hatte. Und plötzlich haben die einen Vater gehabt. Und das hat mich ehrlich gesagt motiviert, dass ich den Kindern gezeigt habe, A, ich höre dahin, was ihr mir sagt. B, ich würde gerne lustig sein, ich selber für mich. Und C, ich zeige ihnen, du, ich beginne mit 50 nochmal neu, weil ich glaube, sonst hätten sie einen Vater gehabt, der mit 65 immer noch telefonierend zu Hause rumläuft. Und ich glaube, dann hätten sie vielleicht irgendwann gesagt, für mich hättest du das alles gar nicht tun müssen. Für mich hättest du das nicht machen müssen. Und man selber denkt ja immer, man versorgt die Familie gut, man hat ein Ferienhaus, man ermöglicht denen Dinge. Und ich glaube, sie wollten was ganz anderes. Und das hat mich echt motiviert, dass ich ihnen was zeige, vorlebe, von dem sie vielleicht mitnehmen können, dass alles möglich ist. Statt sie irgendwann zu sagen, der hat selbst nicht auf sich gehört, der hat nicht auf uns gehört und er wurde immer abwesender. Den Punkt, den wollte ich nicht für mich.
Freunde der Sonne, ich unterbreche hier ganz kurz mit richtig guten Neuigkeiten. Wie du bestimmt weißt, beginnt am 6.1. die Rise Up in Shine Uni und ich gebe hier das erste Mal ever in diesem Podcast exklusiv einen Rabatt raus für die WUSU als Dankeschön dafür, dass du seit Jahren Teil bist von der Happy, Holy and Confident Family. Und ich mir wünsche und mich so sehr freuen würde, wenn du bei der Rise Up in Shine Uni dabei bist, die quasi der Podcast ist, potenziert mal 1 Million, was die Wirkungskraft angeht und du da drin lernst, in deine Selbstwirksamkeit zu kommen, von der Angst in die Liebe zu kommen, kraftvoll zu manifestieren, mentale Blockaden aufzulösen, zu meditieren, zu visualisieren und einfach wirklich in die Aktivierung deiner Selbstwirksamkeit kommst. Der Code ist super easy, einfach nur Podcast10, also Podcast ausgeschrieben 10. Das kannst du dir dann einfach eingeben beim Checkout-Prozess, wenn du dich zu WUSU anmeldest. Und das ist mein Dankeschön an dich dafür, dass du Teil von der Happy, Holy and Confident Family bist. Und ich freue mich unglaublich, wenn wir dann im Januar 2025 gemeinsam in dieses neue Jahr starten und du vollkommen in deine Kraft kommen kannst. Also, wir sehen uns in der WUSU. Deine Laura. Danke fürs Teilen. So schön. Und wann war der Moment, also erstmal nochmal, was für einen unglaublich weisen Sohn du hast und wie toll er das dann auch artikulieren konnte in dem Moment, ne? Also ja, das so auch klar sagen zu können, ist ja richtig schön. Und ich glaube auch, unsere Kinder so viel, was wir immer denken, was wir für unsere Kinder tun. Am Ende können wir denen alles geben, aber wenn wir ihnen nicht unsere Aufmerksamkeit geben, ist alles andere wertlos.
Ja.
Also.
Ja, und wenn du nicht hingehört, darüber konnte ich ja nicht weggehen. Ich kann ja nicht da stehen und sagen, du, ja, so ist es nun mal. Ich habe gar keine Möglichkeit, anders zu sein. Und ich finde, Kinder, die spüren es ja doch. Das ist so erstaunlich. Er hat es gewusst, obwohl wir nie darüber gesprochen haben. Er hat es ja selber gespürt, wie ich bin. So.
Total schön. Richtig schön. Und wie ist dann die Idee zu deinem ersten Buch in dir entstanden?
Ja. Du, dann wache ich auch montags auf und alle gehen zur Arbeit. Und ich wusste ja immer schon wochenlang voraus, wo ich hinzugehen habe, was ich zu tun habe. Und plötzlich, ich kannte auch ein Leben ohne Struktur überhaupt nicht. Und ich hatte diesen Titel 25 letzte Sommer, ja, den hatte ich ganz lange in mir und den hatte ich beim Abendessen gehört, jemand sagte, uns bleiben noch 25 letzte Sommer. Und 10 Jahre lang hatte ich diesen Titel. Den fand ich so schön, weil der ist so melancholisch und gleichzeitig hat er so viel nach vorne. Ich war aber damals 40. Ich glaube, ich habe den noch gar nicht richtig gefühlt. Und ich habe zu meiner Frau gesagt, ich glaube, ich möchte diese 25 letzte Sommer, also der stand für mich für so viel. Und übrigens die Frage, wie verbringe ich meine Zeit? Womit verbringe ich meine Zeit? Mit welchen Menschen? Was mache ich daraus? Das hat mich immer interessiert. Übrigens auch, als ich sozusagen im Unternehmen war, hatte ich immer, wenn ich morgens zur Arbeit geradelt bin, hatte ich im Kopf durchgespielt, was ist eigentlich mein Plan B? Was könnte ich eigentlich noch machen? Also, und dann dachte ich, ich schreibe dieses Buch. Und ehrlich gesagt, es war mein erstes Buch. Ich hatte diesen Titel. Und irgendwann dachte ich, wie fühle ich das? Und ich habe einen Freund auf dem Land, der ist hier ganz in der Nähe. Der ist wirklich Kartoffelbauer, der ist seit 16 Jahren ein ganz enger Freund von mir und der führt genau das gegenteilige Leben von mir. Der machte Kartoffeln und malt und liest und sozusagen, und das ist sein Leben, während ich sozusagen hier immer telefonierend rein und raus rauschte. Und trotzdem waren wir ganz tief verbunden, obwohl wir so ein unterschiedliches Leben hatten. Und ich glaube, er hat meins total akzeptiert. Er hat es, glaube ich, nie verstanden, warum ich es tue, während ich seins faszinierend fand, wie jemand mit so ganz fokussierten Dingen wie Kartoffeln anbauen sein Leben gestaltet. Und irgendwann dachte ich auch, vielleicht erzähle ich einfach diese Geschichte, weil die kann ich fühlen, die habe ich erlebt. Ich merkte, wie viele Menschen sozusagen, immer wenn ich mit Freunden auf den Hof fuhr, fuhren viele runter und sagten, ey, der führt ein gutes Leben, glaube ich. Und dann dachte ich auch, vielleicht verbinde ich einfach dieses Gefühl, dass es da eine Alternative gibt und ich erzähle diese Geschichte 25 letzte Sommer, was die beiden erleben an einem Wochenende. Mehr war es nicht. Und ehrlich gesagt war mir gar nicht bewusst, welche Resonanz das Buch auslöst. Man wacht ja nicht morgens auf und schreibt einen Bestseller. Wenn ich es gewusst hätte, wie es geht, hätte ich es ja schon viel früher gemacht. Ich glaube, es war die Geschichte, die mich persönlich interessiert hat, die ich für möglich hielt zu erzählen. Und das war die Geschichte, mehr war es gar nicht. Und ich glaube, dann hatte ich den Mut, einfach das Blatt einzuspannen und loszulegen. Und dann habe ich die Geschichte erzählt und scheinbar scheint sie viele Menschen sozusagen zu berühren. Und das muss man sagen, nichts schöner ist das, als was man mit seiner kreativen Arbeit andere Menschen erreicht. Das größte berufliche Geschenk und noch größer als jede Karriere.
Ich glaube ja, dass jeder kreative Prozess immer ganz viel so Heilungspotenzial für den Künstler hat oder die Künstlerin. Und dass jedes Buch wie so eine Art Geschenk für den Autor oder die Autorin immer hat. Was würdest du sagen, hat dir dein Buch geschenkt?
Ja, mein Buch hat mir geschenkt, dass ich, wie gestern Abend, ich hatte eine Lesung, da waren über 200 Leute. Ich glaube sozusagen, ich bin in Kontakt getreten durch das Buch. Ja, ich gehe auf Reisen, ich bekomme Post, ich sitze irgendwo und jemand spricht mich an. Ich finde, es ist die schönste Art, in Verbindung zu treten, weil es geht um das Leben, das Buch, es ging, wie verbringe ich meine Zeit, wie lebe ich meine Träume, wie verwirkliche ich das, ja, dass dieses Buch mir erlaubt hat, mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen, die ich vorher gar nicht kannte, in Regionen zu kommen, wo ich vorher noch nie war. Aber ich habe das Gefühl, ich bin so neugierig, wie ich lange nicht mehr war. Also ich saug das richtig auf, ich bin so, ich wach morgens auf und denke, das Buch trägt mich irgendwo hin und dann habe ich gestern Abend eine Lesung. Und dann stellen die Fragen und wir kommen ins Gespräch mit Leuten irgendwo in Deutschland, in dieser Republik. Und das sozusagen, dass Bücher erlauben, ins Gespräch zu kommen, darüber, was man gemacht hat. Ja, das ist, wie mit deinem Podcast. Du sendest das, du machst das heute und andere Menschen hören es sich irgendwo an. Und das ist das Schöne an Kreativität, finde ich. Und da merkt man auch die Sehnsucht in vielen, auch kreativ sein zu wollen. Und was immer das man heißt, ich glaube, man denkt ja immer, die anderen sind kreativ. Ich glaube, das stimmt gar nicht. Ich glaube, in jedem von uns steckt ganz viel Kreativität. Man muss, nur wenn man vielleicht heute in einem Büro sitzt und was anderes macht, heißt das nicht, dass man auch ganz viel in sich hat, was andere Menschen interessiert.
Ja, Kreativität kommt halt in dem Moment, wo man, das ist so ein bisschen wie, ich war mit meiner Tochter jetzt im Sommer, wir waren in so einem total coolen Schwimmbad und die ist noch relativ klein, sie ist 3. Und da gab es diese krassen runden Rutschen, weißt du, diese Rohre, die dann so. Und die ist immer sehr neugierig und abenteuerlustig. Und ich war so, oh Gott, jetzt rutscht die da alleine runter mit mir. Also erstmal sind wir zusammengerutscht, irgendwann ist sie alleine gerutscht. Und dann gab es die gleiche Rutsche nochmal, ohne Licht, also komplett dunkel, die ganze Rutsche. Gott. Und sie ist die alleine losgerutscht. Und ich bin halt dann, sie hat gesagt, Mama, ich gehe alleine. Und ich bin dann natürlich so mit 3 Meter Abstand hinterhergerutscht. Ich habe nichts gesehen. Ich war richtig so, oh mein Gott. Und ich habe sie nur die ganze Zeit gehört von, yay. Sie war so, es war so süß. Und dann ist sie unten halt rausgekommen. Und wir haben das bestimmt 40 Mal gemacht. Und sie ist jedes Mal wirklich diese 100 Treppenstufen alleine wieder hochgelaufen. Das war sehr, sehr beeindruckend. Und ich glaube, Kreativität ist genau das Gleiche, dieses, du kriegst die Erfahrung nur, wenn du den Mut hast, in diese dunkle Rutsche einzusteigen und loszurutschen. Und das ist dann, und das mach, und irgendwann platschst du dann auf der anderen Seite raus und es hat so viel Spaß gemacht, aber du weißt gar nicht, wann die nächste Kuh, du weißt es einfach nicht, aber du musst in diese Rutsche gehen.
Ja. So. Und weißt du was? Ja. Das ist eine schöne Geschichte. Und weißt du was? Ich habe das oft, wenn ich so durch Städte gehe, dann sehe ich immer so Bürotürme und so. Und manchmal denke ich, da sitzen vielleicht überall Leute, vielleicht sitzt da der beste Maler. Der schönste Schreiber, die beste Floristin. Ja. Da gibt's bestimmt Leute, die haben so viel Talent, die sitzen in diesen Büros und die wissen's und die wissen nicht, wie man da hinkommt. Obwohl sie vielleicht bestimmt so talentiert sind. Und manchmal macht mich das fast traurig, dass ich denke, wie viel Talent wohl da ist, wo aber niemand war im Umfeld, der gesagt hat, ich sehe dich und ich mach das mit dir. Und am liebsten würde man ja reinrufen, zeig das. Und weil ich glaube, dieses sich zeigen, kreativ zu sein, also was immer das heißt. Ich glaube, es gibt in so vielen Dingen, wie deine Tochter losgerutscht ist, und ich kann verstehen, warum manche davor Sorgen haben, weil nie ihnen jemand gesagt hat, mach das doch mal. Weil die meisten würden ja sagen, wie kommst denn jetzt du auf die Idee, Malerin zu werden? Das muss man doch, das sind doch immer ganz andere Leute. Ja. Ich sage ja auch heute immer noch nicht, dass ich Schriftsteller bin, weil ich finde, das klingt so schwer und so ernst. Schriftsteller, ja. Ich habe ein Buch geschrieben, Punkt. Schriftsteller klingt so, als ob das immer die anderen sind. Und deswegen, ich finde, man sollte an deiner Tochter denken und dann sollte man da machen und sollte losrauschen.
Da auch die beste Geschichte von meiner besten Freundin, die Schwester, Denise, ich weiß jetzt gerade gar nicht genau, wie alt sie ist, ich glaube, 40, 45 vielleicht. Er hat immer was anderes gemacht und hat jetzt mit 45 angefangen zu malen und malt die schönsten Bilder und hat jetzt sogar eine eigene Ausstellung und verkauft ihre Bilder. Und es ist wirklich schön. Es ist so cool einfach. Also, es braucht einfach dieses, wie bei dieser Rutsche, da gab es diese grüne und rote Ampel und die springen ja dann immer um. Und ich glaube, man muss einfach auf dieses Grün und dann los. Also einfach und dann auch nicht los.
Exakt.
Ich würde gerne eine Frage mit dir teilen, denn wir haben im Podcast immer eine Frage von unseren Zuhörern, die wir beide zusammen für sie beantworten. Okay? Mhm. Ich lese sie gerade auch zum ersten Mal. Und zwar ist die Frage von Nia. Und Nia schreibt, liebe Laura, ich habe letztens festgestellt, dass ich oft versuche, alles unter Kontrolle zu halten. Obwohl ich rational weiß, dass das nicht immer möglich ist, reagiere ich ungesund, wenn Dinge nicht nach Plan laufen, indem ich andere Bereiche übermäßig kontrolliere. Kontrolle bedeutet früher für mich Sicherheit, was mir in meiner Kindheit geholfen hat, jetzt aber nicht mehr so sehr. Hast du Tipps, wie ich besser loslassen, die Situation akzeptieren und wertschätzen kann, was sie mir vielleicht gerade auch bietet? Vielen Dank für deine Zeit, deine Nia.
Hast du anfangen?
Soll ich anfangen? Ja, gefühlt ist für mich in der Frage schon die Antwort, weil sie schreibt, Kontrolle bedeutete früher für mich Sicherheit, was mir in meiner Kindheit geholfen hat. Und ich glaube, wenn ich für mich da in rein spüre, ist ja quasi jetzt die Zeit, vielleicht auf diese Themen aus der Kindheit nochmal hinzugucken und wirklich das für sich zu heilen und loszulassen, damit dein Nervensystem weiß, dass es diese Sicherheit nicht mehr braucht, diese Kontrolle nicht mehr braucht, um sicher zu sein, sondern dass du sozusagen Kontrolle jetzt über die Heilung dieser Erfahrungen mit Vertrauen ersetzen kannst und anfangen kannst zu vertrauen und loszulassen. Denn am Ende ist ja Kontrolle die größte Illusion, die es nur gibt in diesem Leben, weil du kannst das Leben nicht kontrollieren. Wir können es nicht. Es geht nicht. Das ist wie, es gibt dieses eine Reel von so einem Typen, der in der Wüste über so einen Windradschatten die ganze Zeit springt. Ja, also du siehst auf dem Boden wieder Schatten vom Windrad und er springt immer wieder über diesen Schatten, der sich dann immer so dreht. Und das ist so, es macht einfach keinen Sinn, das Leben kontrollieren zu wollen. Und das ist eben auch das, ich glaube, wenn wir ja kontrollieren, vertrauen wir ja in sozusagen die Angst. Also es ist ja nicht so, dass du nicht vertraust. Du vertraust ja nur in die Angst. Und du kannst ja einfach anfangen, das Vertrauen zu lenken in wirkliches Vertrauen, in die Liebe, in das, was Schönes passiert, in deine Fähigkeit, dass du mit allem umgehen kannst. Und ich glaube, was da total hilft, oder was mir immer total hilft, ist, sich darüber bewusst zu werden, dass wir multidimensionale Persönlichkeiten sind alle. Und dass die Person in dir oder der Anteil in dir, der ja kontrolliert, ist ja wahrscheinlich die 6-, 7-, 8-jährige Nia, die denkt, kontrollieren zu müssen. Das ist ja nicht die erwachsene Nia. Und ich glaube, da die erwachsene Nia vertraut. Und ich glaube, da geht es darum, sozusagen der 6-, 7-, 8-jährigen Nia zu helfen, das loszulassen, warum sie denkt, kontrollieren zu müssen und das zu heilen, indem die erwachsene Nia halt sagt, ich bin jetzt hier, ich pass auf, ich übernehme das. Und egal, was passiert, wir können damit umgehen. Weil die kleine Nia glaubt halt wahrscheinlich noch, dass sie nicht damit umgehen kann, wenn etwas Unkontrollierbares passiert. Die erwachsene Nia aber schon. Und ich glaube, da geht's ganz viel dann um, also ich würde da mit innerer Kindheilung ansetzen, mit Vergebungsarbeit und gleichzeitig wie so ein bisschen die Energie anzufangen, umzuleiten in dieses, du vertraust nur ins Misstrauen. Und du kannst sozusagen anfangen, in das Schöne zu vertrauen, weil das Vertrauen ist da. Es ist nur wie so ein bisschen, als wäre der Fluss irgendwann falsch geleitet worden.
Ja. Ja. Ich meine, in der Schule hätte jetzt gesagt, Laura hat's gesagt, ja, weil Lena lustig rief, eine Freundin, weil du hast es jetzt super gut zusammengefasst, also das würde ich mich fast wiederholen. Ich kann nur Nia sagen, dass ich das Gefühl kenne von Kontrolle. Ja. Also das, was sie fragt, ist mir total bewusst, ja, und ich glaube, jede Antwort von dir ist rational sicher und klar. Ich glaube nur, dass man, wenn man drin steckt, also wenn ich die Dinge versuche zu ordnen, merke ich auch, wie mir das Sicherheit bringt. Und Nia, ich kann nicht nur sagen, also wir kommen im Club und man findet ja immer sozusagen die andere Wiese ein bisschen grüner. Und wenn man Sicherheit hat, denkt man, wie kann man loslassen? Und wenn man nur loslässt, denkt man, wie kann man endlich mal Struktur reinbringen? Ja, ich kann dir nur sagen, ich bin auch sowas von geordnet und sortiert ganz oft. Ja, ich würde mir manchmal auch total wünschen, also, dass ich einfach so loslasse, ja, und viel wilder und gefährlicher bin sozusagen in meinem Leben. Aber ich merke sozusagen, wie auch Kontrolle mir echt Sicherheit bietet. Kann ich total nachvollziehen. Jetzt bin ich auch 50 geworden und ist mir total bewusst, wie schwer das fällt, selbst wenn man weiß, guck mal, bis hierhin ich habe die Frau meines Lebens gefunden, ich bin beruflich, habe ich die Dinge gefunden, die mir Spaß machen. Ich könnte mir ja viel mehr vertrauen, dass die Dinge so laufen, wie sie laufen und dass Kontrolle sowieso Schwachsinn ist. Und sie ist sowieso, wie du gesagt hast, wer hat Kontrolle über sein Leben? Ja, die wenigsten Sachen kontrolliert man. Und trotzdem kann ich es total nachvollziehen, dass mir so eine Struktur und ein Raster im Leben wahnsinnig viel halt bietet. Und ja. Ich im zum Thema Laissez-faire, glaube ich, wenn ich hier sagen würde, so geht Laissez-faire und loslassen und jeder, der mich kennt, hört mich hier reden, würde denken, du Stefan, das ist gar nicht dein Thema. Von daher würde ich sagen, Nia, ich bin willkommen im Club. Und
Der Kontrollettis,
vielleicht wird es mit dem Alter ein bisschen besser, weil ältere Leute sagen aber immer, was das Schöne am Alter werden ist, dass man sozusagen leichter wird und nicht so streng mit sich selbst. Also das hoffe ich auch.
Ein Impuls, der mir dazu gerade noch kommt, ist, weil ich bin tatsächlich wirklich genau das Gegenteil, mir fällt Struktur unglaublich schwer. Also ich muss freitags immer für meine Kinder in die Kita eine Brotbox mitnehmen. Und das ist für mich, mich darauf zu fokussieren und zu kontrollieren, was ich da reinmache, ist für mich der größte Stress, weil ich denke, okay, wenn ich jetzt irgendwas vergesse, und das ist wirklich für mich, ich weiß immer, Gott, freitags muss ich das fertig machen, diesen Rucksack packen. Also das ist für mich, ich bin da genau das Gegenteil. Aber ein Impuls, der mir gerade dazu noch gekommen ist, ist, dass diese Kontrolle oder ich glaube, was aus spiritueller Perspektive einfach, ich glaube, was wir alle lernen können in der westlichen Welt, ist, wir sind ja eine extrem rationale Gesellschaft. Wir sind alle sehr verstandsorientiert. Ja, wir lernen ja alle die ganze Zeit nur, unser Leben aus dem Verstand zu lenken. Und ich glaube, dass der viel bessere Kompass in Wahrheit tatsächlich unser Herz ist. Und dass diese Übung eigentlich immer ist, wenn man merkt, ich will jetzt hier gerade kontrollieren und ich will in die Sicherheit zu gehen, ja, sich wie so ein Bild vorzustellen, das mache ich tatsächlich, dass ich mir vorstelle, ich habe so einen Fahrstuhl, in den steige ich ein und dann geht der 3, 2, 1, C. Ich weiß echt gesagt nicht genau, warum dann da C steht. C ist für mich das Herz, also wie Keller oder so. Ich weiß es nicht genau. Das ist irgendwann. Und ich drücke dann immer auf C und fahre halt in C und dann bin ich in meinem Herz und dann bin ich wirklich, ne, in diesem Herzgefühl und versuche dann aus diesem Zustand, aus dieser Verbindung wirklich mit dieser Herzenergie dann Entscheidungen zu treffen. Und das ist was wir, glaube ich, ganz bewusst lernen dürfen, immer wieder aus diesem Autopiloten des Verstandes, der die ganze Zeit unser Leben lenkt, auszusteigen, runterzufahren, ins Herz zu gehen, da zu verweilen für einen Moment mit dieser Energie und dann damit wieder rauszugehen. Und das ist wie so ein innerer, natürlich ein bewusster Akt quasi mit sich selbst, aber ich glaube, also mir hilft das auf jeden Fall immer sehr. Ich würde einmal ein bisschen nach vorne gehen quasi. Du hast ja ein neues Buch jetzt, beziehungsweise sogar zwei neue Bücher geschrieben oder ein Doppelbuch geschrieben. Vielleicht magst du da nochmal zu erzählen, was das für ein Buch ist, wie du auf diese Idee gekommen bist und vielleicht hast du auch ein oder zwei Fragen aus dem Buch, die wir den Menschen, die gerade zuhören, mitgeben können.
Ja, also bei 25 letzte Sommer ging es mir darum, sozusagen, wie verbringe ich meine Zeit? Hat mich wirklich beschäftigt, das Thema. Und ich dachte natürlich, was mache ich als nächstes? Was ist das nächste Thema? Und ich war im Gespräch mit meiner Schwester. Daher kommt's, ich kann sowieso alles nur aus Gesprächen nehmen. Ich muss mich unterhalten. Die kommen nur durch Unterhaltung auf Ideen. Also ich bin niemand, der alleine durch den Wald geht und denkt, da kommt's, oder die berühmte, wenn ich morgens dusche. Ja, also ich muss reden, und ich spreche mit meiner Schwester und wir kommen auf meine Mutter zu sprechen, und meine Mutter und ich telefonieren jeden zweiten Tag, meine Schwester und ich auch und mit meiner Mutter, und irgendwann merke ich so im Gespräch, dass ich sie eigentlich gar nicht richtig kenne, habe ich das Gefühl, obwohl ich jetzt 50 bin. Was sind so ihre Träume, ihre Wünsche? Und ich sage zu meiner Schwester, guck mal, ist irre, ich weiß von dir alles und von meiner Frau und meinen Freunden, von denen wüsste ich so viel. Aber warum weiß ich eigentlich von Mama so manche Sachen nie? Was wollte die eigentlich wirklich? Wie hat sie geliebt, gelebt? Was waren ihre Träume? Was wollte sie beruflich? Wollte sie eigentlich zwei Kinder? Ich weiß es gar nicht. So, weil sie immer uns fragt, weil sie immer in Sorge um uns ist, weil es so selten um sie geht. Und dann habe ich einfach Fragen aufgeschrieben, ganz viele Fragen, wenn ich jetzt mit Laura zu Abend gegessen hätte, hätte ich gesagt, sag mal, wie geht's mit deinen Eltern? Und ich merkte, da, wo die Eltern tot waren, war immer sofort diese Betroffenheit, ich habe sie es nie gefragt. Ja, Peter Handke soll mal diesen unglaublichen Satz gesagt haben, zu Lebzeiten hätte ich meiner Mutter nichts lieber präsentiert als einen Blumenstrauß an Fragen. Ja, und dann dachte ich, guck mal, so weit soll es nicht kommen, meine Mutter lebt. Mit meinem Vater habe ich seit 20 Jahren keinen Kontakt mehr, leider. Da kann ich es nicht tun. Dann habe ich 100 von Fragen aufgeschrieben und habe das ins Kapitel in 25 letzte Sommer habe ich es reingeschrieben, dass die beiden Protagonisten dort stehen. Der eine sagt, schreib die Fragen auf und schenkst doch einfach deine Mama zu Weihnachten. So als selbstgemachtes Buch. Das habe ich in den Roman reingeschrieben. Und Laura ich wurde auf nichts mehr angesprochen als darauf. Alle haben gesagt, hast du das Buch wirklich deiner Mama geschenkt mit den Fragen? Und da habe ich gesagt, nee, habe ich nicht. Das habe ich in einen Roman reingeschrieben. So. Und dann haben alle gesagt, dann mach's doch mal. So. Und dann habe ich die Fragen genommen, bin zu meiner Mutter gereist und merkte dann sozusagen, meine Mutter sah die Fragen, das weiß ich bis heute, war übrigens auch hier. Dann ging sie raus in den Garten, nahm diese Fragen mit, die ich aufgeschrieben hatte, auf so ein Blatt, kam nach einer Stunde wieder und ich dachte, vielleicht sagt meine Mama jetzt, oh Mensch, das ist Mimi zu nah, was gibt's ein Problem zwischen uns? Und sie kam zurück und sagte diesen unglaublichen Satz, das ist das Schönste, was du mir je geschenkt hast. Oh. Ich wusste gar nicht, dass du dich so für mich interessierst. So, und Laura, dann wusste ich, ich mache dieses Buch. Es heißt, das Buch, das bleibt. Ja, also das war für mich der Titel, der für mich wichtig war, weil ich hatte so im Fernsehen gesehen, Flutkatastrophe, Menschen verlieren ihr Haus in der Nachrichtensendung. Dann wurden die gefragt, was vermissen sie am meisten? Und dann sagen die Menschen das Fotoalbum. Und dann habe ich gedacht, ich mache das Buch, das bleibt, 100 Fragen für meine Mutter und das Buch, das bleibt, 100 Fragen für meinen Vater, also zwei Bücher. Weil viele Ehen sind getrennt, für Eltern geht's manchmal nicht. Und B, finde ich, glaube ich, die Mama und der Papa müssen das getrennt ausfüllen in der Zweisamkeit, weil die, glaube ich, anders antworten auf die Fragen. Und jetzt kommt das Buch Ende Oktober raus und ich rede schon auf Lesungen darüber. Und ich muss sagen, ich glaube, so viele Menschen, an den Reaktionen merke ich, denken, ehrlich gesagt, kenne ich meine Eltern auch nicht so richtig. Hm. Und nachdem ich das jetzt gemacht habe mit meiner Mutter, die hat es natürlich ausgefüllt. Und Laura, ich kann dir sagen, das ist von lustig bis, also sie hört am liebsten Dire Straits Brothers in Arms. Ja, das wusste ich nie. Und wenn ich jetzt dieses Gitarrensolo höre am Anfang, ich werde doch immer dieses Lied lieben. Ich wusste nie, dass sie Krankenschwester werden wollte. Habe ich keine Ahnung. Sie wollte in die Medizin, hat aber meine Schwester, im Abitur war sie schon schwanger, ja, hat das dann nie gemacht. Vielleicht wäre sie sogar Medizinerin geworden. Und auf die Frage, was kann ich dir eigentlich nach vorne noch schenken, hat sie nur geschrieben, schenk mir einfach Zeit. Ja. Mhm. Und ich habe ein Buch machen wollen, was innerhalb von Familien irgendwie Menschen durch eine ganz simple Art, man muss keine Familienchronik schreiben, man kriegt einfach diese Fragen, das ist ein schönes Buch. Ich glaube, man weiß sowieso nie, was man Eltern geben soll. Und statt das nächste Olivenöl oder Fleur du Sel oder den uneingelösten Gutschein, kann man was schaffen, was irgendwie eine Verbindung bringt. Und wenn du mich vorhin fragst, warum mache ich das alles, so habe ich gehofft, dass beim ersten Buch Menschen in Verbindung über ihre Zeit kommen. Und jetzt dachte ich, wenn ich irgendwie eine Familie was geben kann, was sie irgendwie zusammenträgt, ohne dass ich der Psychologe bin und Ratschläge verteile, ja, mache ich jetzt das Buch, das bleibt, 100 Fragen an meinen Vater und meine Mutter.
Kannst du ein paar Beispielfragen mitgeben für die, die gerade zuhören?
Ja, also handelst du mehr mit dem Kopf oder mit dem Verstand? Was hat dich an mir am meisten geärgert? Hm. Und was freut, ja? Also hat meine Mutter uns gesagt, wusste ich auch nicht. Ich glaube, da hat sie gar nicht so richtig tief eingeschenkt. Ich habe gesagt, was stört dich an mir am meisten? Weil ich fand es gut, das zu wissen. In der Beziehung weiß ich, was meine Frau stört. Ja, bei meiner Mutter wusste ich es nicht. Ich glaube, sie hat mir gar nicht, ich glaube, sie hat sogar noch was anderes. Ich glaube, das kommt irgendwann noch mal zutage. Es muss mehr sein. Aber sie hat gesagt, dass es sie total nervt, wenn ich bei ihr zum Essen bin, dass ich immer salze, bevor ich probiere.
Das verstehe ich.
Ja, das finde ich auch so süß, dass sie es gemerkt hat und mich nie darauf angesprochen hat. Mhm. Ja. Und das sind lauter diese Fragen sozusagen. Und es war mir wichtig, dass die Fragen nicht nur nach hinten blicken sind, sondern sozusagen, was machen wir nach vorne gemeinsam? Mhm. Was hat sie noch für Träume? Und ich muss mit ihr noch nach Venedig. Mhm. Ja. Ich möchte mit ihr nach Venedig. Sozusagen, wo bist du am meisten bei dir? So, meine Mutter sagt, wenn ich die Blumen gieße, spreche ich immer mit den Blumen. Das ist der Moment, wo ich mich am meisten vergesse. Ich habe nie gewusst, dass meine Mutter mit den Blumen spricht. Ja, ich wusste das gar nicht. Was mag sie an Männern? Intelligent, humorvoll, schlank. So, ich hätte nie gewusst, was meine Mama bei Männern mag. So, und das sind so die Fragen. Und ich habe nur Politik und Sexualität rausgelassen, weil ich finde, die gehören da nicht hin. Ja, und ich kann nur sagen, meine Mutter hat jetzt 90 der 100 Fragen beantwortet. Wow. Und seitdem, obwohl wir so einen engen Kontakt haben, telefonieren wir heute anders miteinander, weil ich weiß, ich kann sie auch ganz persönliche Sachen fragen, weil wir damit begonnen haben zu sagen, wie geht's dir eigentlich wirklich? Sonst haben wir ganz oft darüber gesprochen, wie geht's den Kindern, was habt ihr vor, hast du ein neues Fahrrad, wo fährst du in Urlaub? Ich finde, wir haben eine neue Gesprächsebene gefunden.
So schön. Danke fürs Teilen. Also ich werde es auf jeden Fall meinen Eltern schenken. Ich finde es richtig schön. Ich denke auch, ich weiß eigentlich schon viel über meine Eltern, aber vieles auch nicht.
Aber das liegt dir bestimmt auch vom Typ her, weil sie wissen auch, was du ja tust beruflich gerade. Und ich glaube, sie merken ja, dass du eine Fragende bist und dass es dir um das Wesentliche geht.
Ich schätze mal, die werden wissen. Viel.
Ja, und die werden auch wissen, dass du dahin willst, wo es dich interessiert.
Ja.
Ja. Ich schätze mal, dass es schön ist. Übrigens, ist doch schön, dass du sagen kannst, ich weiß viel über meine Eltern. Das ist, glaube ich, eine der schönsten Sätze und sei dir des Besonderen bewusst, weil ich glaube, es ist nicht, meine Oma hat immer den Satz gesagt, unter jedem Dach ein Ach. Ich glaube, in vielen Familien ist es gar nicht so, wie man sich's erwünscht.
Ja. Stell dir vor, du lebst jetzt noch ein ganz, ganz langes, erfülltes Leben. Schreibst noch viele Bücher, erfindest dich vielleicht mit 70 nochmal komplett neu. Und irgendwann, in vielen, vielen, vielen Jahrzehnten, wäre irgendwann der letzte Tag dieses Lebens für dich. Und wie es der Zufall so will, wäre ich auch da und würde sagen, Stefan, es gibt ein Problem. Und zwar alles, was du jemals kreiert hast, ist gelöscht. Deine Bücher sind gelöscht. Falls du einen Podcast hattest, der ist auch gelöscht. Es ist alles weg. Alles weg, gibt nichts mehr. Ich würde dir aber ein weißes Blatt Papier geben und einen Stift und würde zu dir sagen, wenn sonst nichts da wäre, was würdest du aufschreiben? Was sind drei Weisheiten, von denen du dir wünschen würdest, dass die Menschen, die noch nach dir weiterleben, dass sie danach leben?
Das ist eine große Frage. So. Und ich glaube, jetzt um 13.50 Uhr heute, wo ich noch viel Leben hoffentlich vor mir habe, ich glaube, ich würde dir keine Weisheiten reinschreiben. Nichts, weil ich das Gefühl habe, jeder lebt sein Leben. Und ich habe das Gefühl, ich kann anderen so schwer sagen, wie sie zu leben haben, weil ich glaube, jeder findet seinen eigenen Ton und muss seinen Weg finden. Wenn ich ehrlich bin, glaube ich, ich würde meiner Frau und meinen Kindern was schreiben. Ich glaube, ich würde denen was schreiben, nur den dreien. Meiner Tochter, meinem Sohn und meiner Frau. Ich glaube, dem Rest der Menschheit, glaube ich, das ist mir zu groß, denen was mitzugeben, aber ich glaube, ich würde denen was reinschreiben. Was mich ausmacht und sie ausmacht und wo ich denke, und ich würde ihnen was reinschreiben, dass ich glaube, was sie denken, dass sie das Letzte, was sie von mir erfahren, mit einem Lächeln nehmen und mit einer Freude und mit dem Gefühl, dass es mir gut geht. Aber im Endeffekt, glaube ich, geht es mir immer um die drei, dass ich bei denen bin. Und wenn du mich fragst, wohin, was ich noch machen will, ja, und ob ich mich nochmal neu erfinde und ob ich es schaffe, das weiß ich nicht. Aber ich sage es jetzt jedem und immer und überall. Ich würde so wahnsinnig gern noch ein Liebeslied schreiben. Ich möchte unbedingt ein Lied schreiben, wo Menschen mit dem Auto irgendwo herfahren, die im Sommer und sie kurbeln das Fenster runter und die Vorstellung, dass die was laut singen, was ich gemacht habe. Ja, das finde ich so eine schöne Vorstellung. Und ich möchte noch ein Liebeslied für meine Frau schreiben. Und vielleicht ist der Text ja auf dem weißen Blatt. Weil eigentlich kann ich nur ein Liebeslied schreiben und ich möchte ein Liebeslied für meine Frau schreiben, weil ich mein Leben nicht schöner finde als Musik. Musik macht alles mit mir und dann merke ich immer, dann ist es eigentlich immer auch Liebeslieder, die alles mit mir machen. Und wenn jetzt alle sagen, du hast noch nie ein Lied geschrieben, du kannst gar kein Lied schreiben und auf Spotify kommen jeden Tag 100.000 neue Lieder dazu, die alle berechtigt sind, so träume ich davon, dass ich dieses weiße Blatt mit einem Liebeslied fülle, mit dem Text dafür. Das ist mein Traum.
So schön. Ich freue mich schon drauf, diesen Song zu hören. Vielleicht ist ja heute der perfekte Tag, um dir ein weißes Blatt Papier zu nehmen und die Ampel auf grün zu stellen und loszurutschen.
Und ich denke an deine Tochter in dem Dings. Auf jeden Fall sage ich dir, ich werde es probieren.
Ja, ich freue mich. Ich bin mir sicher, ich habe ja gar keinen Zweifel daran, dass das fantastisch wird. Also so groß wie die Liebe zwischen dir und deiner Frau zu sein scheint, müsste das eigentlich ein Selbstläufer sein.
Und sag du mir einmal noch, wovon träumst du, wenn du jetzt nicht einen Podcast machst? Und was würdest du sagen, was ist die Sache, von der du am meisten träumst, die am weitesten entfernt vielleicht sogar gerade ist?
ich habe ein inneres Bild, was mich seit Jahren begleitet. Und zwar, obwohl ich total seekrank werde, wenn ich auf einem Boot bin, ich sehe mich auf so einem weißen Walforscher-Rettungsboot über die Meere fahren und Wale retten. Also das ist so mein, das seit 5 Jahren habe ich dieses Bild, das kommt, ich sehe mich auf dieser Reling stehen und mit so einer Jacke und sehe mich einen Großteil meiner Zeit dafür einzusetzen, mehr Meeresbereiche ja. zu schützen für Wale und Meerestiere. Ja.
Auch das ist wunderschön und auch das wird dir gelingen.
Ja, ich habe lustigerweise auch gar keine Frage darüber. Das ist tatsächlich, es ist für mich so klar, dass das sein wird. Das Einzige, was ich noch lösen muss, ist, dass ich nicht mehr seekrank werde. und ich habe für mich auch die Entscheidung getroffen, dass ich bin jetzt 38 und ich möchte ab 40 die Hälfte meiner Zeit für Tierschutz einsetzen. Toll. Also, dass ich bis dahin, ja.
Das finde ich ganz toll.
Ja. Weil ich habe jetzt auch eine Hündin gerettet und die hat mein Leben so komplett positiv nochmal auf den Kopf gestellt. Und ich merke einfach, dass was mich erfüllt, neben den Menschen, die ich liebe, meiner Familie, sind Tiere. Und ja, da zieht es meine Seele irgendwie hin.
So schön.
Genau, deswegen mal gucken.
Das wirst du schaffen.
Stefan, danke für dieses wunderschöne Gespräch. Ich bin ganz beseelt. Ich finde, es war so schön einfach. Danke für dein Sein. Danke, dass du, wann war das? 2022, vor 2 Jahren diese Entscheidung getroffen hast, dieses Gespräch mit deinem Sohn zu führen und ihm zuzuhören und danach dein Leben auf den Kopf zu stellen und jetzt den sozusagen das Herz oben zu haben und den Kopf unten. Das übt man ja so schön im Yoga immer im Kopfstand, dass man wirklich darüber ja das Herz über den Kopf bringt. Und ich glaube, eigentlich sollten wir so rum leben. Deswegen danke, dass du da vorausgehst, quasi im Kopfstand und die Bücher schreibst. Und vielen, vielen Dank. Ich werde natürlich alles verlinken in den Shownotes für alle, die Bücher lesen wollen. Und bist du noch auf Lesereisen dieses Jahr?
Ja.
Bist du noch irgendwo? Ja.
Ja.
Dann packen wir die Termine auf jeden Fall auch in die Shownotes. Und ich freue mich, dich irgendwann persönlich zu sehen. Und
ich auch.
Ja. Vielen, vielen Dank, Stefan.
Danke. Laura, ich danke dir. Und nächstes Mal sitze ich bei dir auf dem Sofa unbedingt. Das möchte ich gerne. Und ich möchte dir sagen, das ist toll, was du machst, ja. Man kriegt das viel zu, das ist ganz wundervoll, was du tust und dass du das sozusagen zur Verfügung stellst allen. Und jetzt sehe ich dich mit den Walen. Und das ist ein schönes Bild zum Abschied, finde ich. Ich wünsche dir, dass du zu den Walen kommst und dass du trotzdem das, was du hier tust, natürlich immer weitermachst und dass du mit deiner Tochter immer durch diese Rutsche kommst.
Das werde ich machen. Ich danke dir, Stefan. Danke.
Alles
dir.
Liebe. Vielen Dank.
Für dich auch. Danke.
Ciao.
Willkommen zurück aus dieser Folge. Ich hoffe, du hast ganz viel für dich mitgenommen. Wie immer, teil diese Folge so, so gerne mit deinen Lieblingsmenschen. Schick sie raus über WhatsApp, über wo auch immer mit du kommunizierst. Abonnier diesen Podcast. Folge mir so gerne auf iTunes, auf Spotify, auf YouTube. Einfach kurz auf Folgen oder Abonnieren klicken. Lass natürlich so gerne auch einen Kommentar und ein bisschen Liebe-Sprinkle da. Und du findest mich auch auf Instagram @LauraMarlinaSeiler. Und wir hören uns nächste Woche mit einer neuen Folge. Es ist so schön, dass es dich gibt. Fühl dich von Herzen umarmt. Rock on und Namaste. Deine Laura.